Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich auch euch von mir. Und gut, dass ihr bei dem schönen Wetter trotzdem hier seid. Und jemand hatte mal gesagt, besser hier drinnen schlafen als da draußen sündigen. Also es ist gut, dass ihr hier seid. Und ich hoffe, wir können gut folgen, auch wenn es Nachmittag ist und dann noch schönes Wetter. Ich kenne das, das ist nicht immer ganz einfach. Heutiges Thema ist schon eingeblendet, vielen Dank. Nutze die zweite Chance. Es wird gleich um den Propheten Jona gehen, zum großen Teil. Es ist eine einzigartige Geschichte mit einzigartigen Begebenheiten, geheimnisvoll und sehr leicht einprägsam, so wie ich finde. Und aus diesem Grund gibt es diese Geschichte auch als Bücher für die Allerkleinsten. Der Name Jonas, so wie unser ältester Sohn heißt, da sitzt er, kommt, ist die griechische Form von dem Namen Jona. Und weil Jonas so heißt, so wie Jona, haben wir ihm natürlich so ein Buch geschenkt. Und das ist 18 Jahre alt mindestens und hat sich noch bis heute gut gehalten. Hat er Jonas gut gepflegt. Das ist sein erstes Bibelbuch. Und wenn ihr aufmerksam zuhört, erfährt ihr auch, welcher Fisch den Jona dann verschluckte. Das werde ich in den Bibelversen zweimal erwähnen, oder es wird zweimal erwähnt, ob ich es dann vorlese, mal sehen. Aber lasst euch jetzt nicht von dem Titel dieses Buches irreführen. Okay, Jona gehört zu den sogenannten 12 kleinen Propheten aus dem Alten Testament und er lebte zum Beispiel in der gleichen Zeit wie der Prophet Amos. Da habe ich eine Übersicht vorbereitet. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. Sehr klein, ziemlich in der Mitte. Da sieht man, dass der Prophet Jona und Amos ungefähr in derselben Zeit gelebt haben und ihren Prophetendienst hatten. Und die Menschen zu der damaligen Zeit lebten relativ sicher und erfreuten sich sogar am Wohlstand. Aber geistlich gesehen war es eine arme Zeit. Es herrschte eine götzendienerische Religionsausübung. Recht wurde zu Unrecht erklärt. Und echter Glaube war selten zu finden. Die lange Friedenszeit und der Wohlstand hatten das Volk geistlich und moralisch zugrunde gerichtet. Und der Prophet Jona erlebte in Israel einen großartigen Aufschwung unter diesem Wohlstand. Der König Jerobeam II. War damals König und Herrscher. Und dieser König war zwar in keiner Art und Weise gottesfürchtig, aber Gott erbarmte sich trotzdem über Israel und erweiterte die Herrschaft des israelitischen Volkes damals auf die Größe wie zur Zeit Salomos. Und Jona durfte damals diesen Erfolg ankündigen. Und genauso hatte es sich dann auch erfüllt. Also hatte Jona nicht nur die einzige Aufgabe, in die Stadt Ninive zu kommen, wovon wir gleich noch hören, sondern er hatte auch noch diese andere Aufgabe auf jeden Fall gehabt, von der in der Bibel berichtet wird. Und eine gute Botschaft zu überbringen, war sicherlich einfach, nicht wahr? Gute Nachrichten können wir gut verbreiten, einfach verbreiten. Schwieriger wird es, wenn es schlechte Nachrichten sind, die zu überbringen sind. Und leider war es bei den meisten Propheten eher der, dieser Fall, schlechte Botschaften weitergeben. Das war so das Übliche. Und das musste Jona nun tun, denn Gott hat ihm einen Spezialauftrag gegeben. Und zwar nicht diesmal zum König von dem Land Israel zu gehen, sondern er musste in eine heidnische Stadt, die Ninive heißt. Er musste dahin reisen und den Menschen ein Strafgericht ankündigen. Also keine guten Nachrichten. Das lesen wir in Jona 1, Verse 1 bis 2. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Ja, was war das denn für eine Stadt? Und was war das für eine Bosheit, von der hier geschrieben wird? Ninive liegt am Ostufer des Flusses Tigris im heutigen Irak, oder es lag damals dort. Und ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und das Stadtgebiet dieser großen Stadt Ninive wurde im Laufe der Zeit immer vergrößert und hat sich auf 6,6 Quadratkilometer zum Schluss vergrößert und war damit rund 10-mal größer als Jerusalem. Und heute ist die Stadt Ninive unter dem Namen Mosul bekannt. Die Assyrer waren Feinde Israels und waren äußerst brutal. Hier seht ihr auf dem Bild den König Assurbanipal II. Er regierte allerdings kurz vor Jonas Prophetendienst. Und über ihn wird berichtet, wie brutal er mit den eroberten Städten oder den eroberten Völkern vorgegangen ist. Geschichtsschreiber schreiben Folgendes: Normalerweise steckte er eine Stadt, nach deren Eroberungen brand. Er ließ allen männlichen Gefangenen die Hände und die Ohren abschneiden und die Augen ausstechen. Danach wurden alle zusammen auf einen Haufen geworfen, wo sie durch die Sonne, die Fliegen, ihre Wunden und durch Ersticken, welches durch das Aufeinanderliegen verursacht wurde, langsam aber qualvoll starben. Die Kinder wurden verbrannt. Allein der König wurde nach Assyrien gebracht, wo er dann in Gegenwart von Assurbanipal zu dessen Freude und Genugtuung zu Tode gepeitscht wurde. Verwundert es uns jetzt noch, dass Jona in die entgegengesetzte Richtung sich auf den Weg machte? Nach dieser Beschreibung, da lesen wir schon im dritten Vers: Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Tarsis, das sehen wir auf diesem Bild, war sehr weit weg. Und zwar circa 4000 Kilometer von Israel. Und das war damals so das bekannte Ende der Welt. Amerika wurde ja erst später erschlossen oder entdeckt vom Kolumbus. Und damals war es so das Weiteste, wo man so sich so reisen konnte. Das war das damalige Ende der Welt. Warum wollte Jona so weit weg? Hatte er tatsächlich Angst vor diesen Menschen in Ninive, vor dem König in der Stadt Ninive? Er ahnte es, dass Gott ihnen eine zweite Chance geben würde. Das war Jona sein Problem. Das werden wir im 4. Kapitel erfahren. Es war ihm nämlich klar, wenn das geschehen würde, dann würde Gott auf das Strafgericht, was er angedroht hat, verzichten. Ja, da kann ich sofort die erste Frage stellen: Haben wir in unseren Herzen wirklich für alle Menschen Platz, für alle Menschen in Gottes Reich Platz? Oder entscheiden wir, wer der Gnade Gottes würdig ist oder nicht, wer eine zweite Chance verdient oder nicht? Und Jona hatte sich getäuscht. Er konnte Gottes Eingreifen nicht entkommen. Die 4000 Kilometer waren nicht weit genug weg. Gott musste diese Flucht unterbrechen. Und nämlich mit einem gewaltigen Sturm. Und das Schiff wurde dermaßen hin und her geworfen, ja, dass es unterzugehen drohte. Und wer schon einmal mit einem Schiff auf dem stürmischen Meer unterwegs war, ja, kann sich vielleicht vorstellen, welche Ängste man auf so einem Schiff dann durchmacht. Und das lesen wir auch in dem Vers 5. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Vielen Dank, Thomas, für die gute Einleitung. Thema Angst. Und das überschneidet sich hier auch sehr gut. Die Besatzung hatte richtig Angst. Außer Jona. Gibt es eigentlich hier jemanden, der Flugangst hat? Ja, Tatjana, du bist nicht die Einzige. Ich gebe euch alle, die Flugangst haben, gebe ich euch einen Tipp. Wenn ihr fliegt und Turbulenzen auftreten und ihr Angst bekommt, schaut einfach, was die Flugbesatzung macht, die Stewardessen. Wenn die anfangen zu beten, dann ist es wirklich ernst. So ein kleiner Tipp für den nächsten Flug. Ja, Jona schlief tief und fest. Einerseits ein Zeichen für tiefster Sorglosigkeit und Sicherheit, mit der Jona eigentlich auf der Flucht war. Man stelle sich vor, er ist auf der Flucht, aber er schläft tief und fest. Und da fragt man sich schon, wie kann man nur so gelassen sein, obwohl man weiß, man ist auf dem falschen Dampfer. Man sitzt im falschen Boot. Wie konnte er nur so verkehrt handeln und dabei noch so tief schlafen, dass der Sturm ihn nicht aufweckte? Ja, auch wir Christen neigen oft dazu, unsere Entscheidungen damit zu begründen, dass wir einfach über gewisse Dinge Frieden haben. Ich habe hier ein interessantes Bild gefunden, eine Kaffeetasse, die genau dieser Spruch es genau auf den Punkt bringt. Dieses Friedensgefühl dient manchmal dazu, sogar Verhaltensweisen zu rechtfertigen, die nicht zu rechtfertigen sind. Und so kann zum Beispiel Ehebruch damit begründet werden, dass man Frieden darüber hat. Und genau so geschieht es heutzutage. Wir sind tatsächlich in der Lage, zufrieden und glücklich zu sein, obwohl wir uns eigentlich von Gott wegbewegen. Und wie beschämend muss es für Jona gewesen sein, als ja ein heidnischer Mitfahrer oder ein Heide auf dem Boot, der einen anderen Gott anbetet, ihn weckt und ihn auffordert, seinen Gott anzurufen. Vers 6. Da trat der Schiffskapitän, es war sogar der Kapitän, zu ihm und sprach: Was ist mit dir, dass du schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns denken, dass wir nicht untergehen. Ja, das ist ein klassisches Beispiel. Erst, wenn man auf dem falschen Weg ist, erst sieht alles gut aus, alles läuft nach Plan und sieht vielversprechend aus. Doch am Ende, wenn das große Erwachen kommt, steht man vor diesem unüberschaubaren Chaos, den man angerichtet hat. Und der entstandene Schaden betrifft dann meistens nicht nur sich selbst, nicht immer nur sich, sondern man zieht auch ungewollt auch andere Menschen mit in dieses Chaos, den man verursacht. Und das ist immer ein Irrtum, wenn man sich von Gott wegbewegt. Und was bleibt Jona übrig, als in dieser Lage zu bekennen, wer er eigentlich ist? Und dann sagt er in Verse 9 bis 10, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Ja, die Seeleute waren fassungslos. Sie konnten es nicht begreifen. Wie kann man dem Gott, der Himmel, Erde und das Meer geschaffen hat, ungehorsam sein? Dem Gott, der alles in der Hand hat, das Wetter steuert. Wie kann man so von so einem Gott fliehen? Und Jona vermutlich fragte sich das auch. Das war aber reichlich spät. Das hätte er sich früher überlegen sollen. Aber dann war es leider zu spät. Man kann Sündigen auch mit einer Zugfahrt vergleichen. Womit vergleicht man, wenn gottlose Menschen sündigen? Wie kann man das beschreiben? Ja, wenn gottlose Menschen sündigen, dann geschieht es fahrplanmäßig. Die Menschen können vielleicht nicht anders. Aber wenn gläubige Menschen sündigen, dann ist es wie ein Zugunglück. Das ist der Unterschied zwischen gläubigen Menschen und ungläubigen Menschen. Daran erkennt man die Tragik, die hier geschieht. Ja, für Jona gab es nur einen Ausweg. Er sagt, nehmt mich und werft mich ins Meer. Vers 11. Und dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Ja, Jona ist hier, auch wenn er sich und die Besatzung in diese Situation gebracht hat, dennoch ein Vorbild, indem er ja das, was er angerichtet hat, auf sich nimmt, die Verantwortung auf sich nimmt. Er war bereit, das Schreckliche, das er angestellt hatte, nicht nur zu bekennen, sondern er war bereit dafür, sogar die Folgen zu tragen. Er war bereit, für sein Verhalten die Verantwortung zu übernehmen. Er gab Gott in keiner Weise die Schuld an dieser Stelle und in dieser Situation. Ihm war bewusst, dass Gottes Handeln gerecht ist, dass Gott richtig macht mit seinem Eingreifen und keinen Fehler macht. Und für die Seeleute war klar, es wird ihm sein Leben kosten. Wenn sie ihn jetzt über Bord werfen, das war's. Das wird er nicht überleben. Und das wäre auch geschehen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Jona 2, Verse 1 bis 11. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte, allein alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach: Ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich. Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Lob opfern, was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Ja, weder Jona noch die Schiffsbesatzung hatten auch nur die kleinste Vorstellung, dass Jona das überleben würde. Es schien eine beschlossene Sache zu sein, dass er an dieser Stelle sterben muss. Aber Gott bewirkt eine wundersame Wende und lässt dieses Wunder geschehen, lässt einen Fisch kommen, er wird verschluckt und bekommt damit eine zweite Chance. Ist es wichtig zu wissen, was das für ein Fisch war? Ich glaube, das können wir nicht so genau sagen. Es nützt auch nicht viel zu vermuten. Es gibt eine Umweltorganisation, sie heißt NABU. Und die setzt sich auch momentan für ein sofortiges Ende des Ukraine-Krieges ein. Und diese Umweltorganisation, sie schätzt, dass täglich etwa 150 Tier- und Pflanzenarten aussterben, jeden Tag. Und diese biblische Geschichte ereignete sich vor circa 3000 Jahren. Und ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, wie viele verschiedene Fischarten es damals mehr gab als heute, oder? Und überhaupt in so einem Fisch unterwegs zu sein, ich stelle mir das sehr gruselig vor. Und gibt es jemanden, der Platzangst hat? Ich schaue keinen an. Ja, nicht so viele. Ja, es ist auf jeden Fall ein Abenteuer, auf das man gerne verzichten kann, oder? Und jedem von uns kann es passieren, dass wir durch Fehlverhalten in eine scheinbar aussichtslose Lage geraten. Und es ist zu hoffen, dass wir spätestens dann aufwachen und, wenn wir in diesem Schlamassel stecken, dass wir unser Fehlverhalten nicht rechtfertigen, sondern dass wir unseren himmlischen Vater um Hilfe bitten. Und es ist erstaunlich, Gott sendet Jona tatsächlich zum zweiten Mal nach Ninive. Er hätte ja auch einen anderen Propheten schicken können. Jona hat sich nicht bewährt, dann hätte es für Gott kein Problem gegeben mit einem anderen, vielleicht. Aber Jona soll es machen. Jona war dafür ausgewählt. Gott handelt anders als wir. Und so gab Gott Jona sofort eine zweite Chance. Gott gab ihm die Gelegenheit, sich neu zu bewähren. Und diese Gelegenheit ergriff Jona auch. Und da lesen wir in dem Vers, Jona 3, Vers 3, da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ach, jetzt habe ich die Verse 3, 1 und 2 übersprungen. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Also dieser Auftrag unterscheidet sich in diesem Punkt, dass Gott betont, ich werde dir sagen, ich werde durch dich sprechen. Und so wollte Jona nicht ein zweites Mal davonlaufen und machte sich tatsächlich auf den Weg in diese Stadt. Und diese Geschichte zeigt uns auch die erstaunliche und große Geduld, die Gott mit uns Menschen hat. Und besonders auch mit uns gläubigen Menschen. Ja, wir sind bei Gott nicht gleich abgeschrieben, wenn wir in unserem Dienst versagen. Gottes Geduld ist nämlich nicht menschlich, sondern Gottes Geduld ist göttlich. Wie gehen wir mit Menschen um? Und der Teufel empfindet Schadenfreude, wenn Christen gegeneinander unbarmherzig handeln, wenn sie sich streiten und sich gegenseitig nicht vergeben. Ja, schreiben wir Menschen nicht einfach ab, wenn in ihrem Leben etwas schiefgelaufen ist. Auch wenn sie ja sogar aus eigenem Verschulden heraus vom Weg abkommen. Es gibt immer eine zweite Chance. Und so lesen wir, Jona kommt in der Stadt an und sagt, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagte und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen. Und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Ja, in dieser Beschreibung stellt man fest, ja, wie tief erschrocken die Menschen in Ninive über ihren Zustand gewesen sind und wurden durch Jonas Nachricht, durch Gottes Wort aufgeweckt und wussten, es droht uns Gericht. Erstaunlicherweise brachten sie Jona nicht zum Schweigen oder brachten ihn nicht mal um. Denn das geschah auch vielen Propheten, die eine schlechte Nachricht überbrachten. Das ist früher oft vorgekommen. Nein, sie, die Menschen in Ninive, beschlossen, mit ihrer Sünde zu brechen. Denn sie sollten nicht nur fasten und äußerlich Reue zeigen, sie sollten umkehren. Umkehren und nichts Unrechtes mehr tun, haben wir gelesen. Und dieser Text beschreibt uns eigentlich den richtigen Umgang mit Sünde. Denn Sünde kann man sich nicht langsam abgewöhnen, sondern der richtige Umgang mit Sünde besteht darin, dass man mit der Sünde bricht. Man hört sofort auf zu sündigen. Ja, was für ein gnädiger und barmherziger Gott ist das, den wir persönlich kennen. Und diese Menschen in Ninive, die hatten nichts dafür geleistet. Sie hatten einfach kapituliert. Sie haben erkannt und eingestanden, wie schuldbeladen sie sind. Und das ist bis heute genauso. Im Neuen Testament wird uns gesagt von Johannes 1, 1 bis 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jona, er hatte eine zweite Chance bekommen und Gott hatte ihn wegen seines Ungehorsams nicht verworfen, wie schon gesagt. Und selbst das böse Volk der Assyrer bekam auch ebenfalls eine zweite Chance. Sie durften nochmal von vorne beginnen. Und das lehrt uns, dass bei Gott jeder Mensch von neu beginnen darf. Und daraus können wir schließen, dass die Idee der zweiten Chance keine menschliche ist. Das hätten wir uns Menschen nicht ausdenken können. Denn diese Idee kommt aus der Bibel. Die Idee der zweiten Chance kommt aus Gottes Wort. Und das kann man auch als Gnade bezeichnen. Das Konzept Gnade ist nicht menschlich, sondern göttlich. Aber an dieser Stelle ist die Geschichte leider noch nicht zu Ende. Wäre eigentlich ein schönes Ende. Das Volk wird vor Gericht bewahrt und alle sind glücklich. Aber es existiert noch das vierte Kapitel. Und da lesen wir: Das aber missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade. Und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr: Ist's recht, dass du so zornig bist? Da hier an dieser Stelle kann man sagen: Jona, was stimmt denn mit dir nicht? Hattest du nicht gerade noch vor ein paar Tagen einen schweren Sturm nur überlebt, weil Gott eingegriffen hat? Hast du nicht selber vor kurzem Gottes Erbarmen kennengelernt? Ja, wie dankbar hat er doch gebetet im Bauch des Fisches, dass sich Gott über ihn erbarmte. Wie froh war er, dass er zu dem Gott gehört, der sich erbarmt und voller Liebe ist und der sich umstimmen lässt. Aber so hartherzig können wir Menschen reagieren. Für uns kann Gottes Güte nicht groß genug sein. Bei uns kann Gott nicht genügend nachsichtig und barmherzig sein. Aber für unseren Nächsten, ja, unseren Nächsten, wenn er sich verschuldet hat, den soll Gott jedenfalls ordentlich bestrafen. Ja, wie falsch Jonas Verhalten ist, erkennt man, wenn man begreift, was Jona hier eigentlich sagt oder tut. Jona ist an dieser Stelle unbarmherziger als Gott. Und wenn Gott unbarmherzig handeln würde, wenn er das tun würde, dann wäre es gerecht gewesen. Denn Gott ist absolut gerecht. Und wenn es dann für uns aussieht, Gott handelt unbarmherzig, dann ist es richtig so. Wenn der Mensch aber anfängt, unbarmherzig zu sein, dann ist es Unrecht, weil wir ungerechte Menschen sind. Und wie schnell fühlen wir uns im Recht? Und wie schnell glauben wir, wir dürfen unseren Zorn freien Lauf lassen? Doch statt zornig zu werden, falls es in unserem Leben nicht alles nach Plan läuft, nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, sollten wir lieber dankbar sein, ja, dass wir vielleicht nicht alles bekommen, was wir verdienen. Gott hätte Jona auch laufen lassen können. Dafür können wir dankbar sein, dass Gott in unserem Leben eingreift. Und so lässt Gott ein weiteres Wunder in Jonas Geschichte geschehen und schickt diesmal keinen Fisch, sondern er lässt eine Pflanze wachsen, die ihm Schatten spendet. Das ist der Rizinus. Und die Blätter, die ihr da sehen könnt, die haben einen Durchmesser von circa 70 cm. Also dieser Baum ist tatsächlich in der Lage, einem Menschen ordentlich Schatten zu spenden. Und diesen Baum lässt Gott wachsen, damit Jona im Schatten sitzen kann und zuschauen kann, wie die Stadt vernichtet wird, hat Jona gedacht. Gott lässt aber nicht nur die Pflanze wachsen, er schickt auch einen Wurm. Diesmal keinen Fisch, sondern einen Wurm und einen Ostwind. Und damit gibt Gott Jona sogar eine dritte Chance zu begreifen, dass Gottes Gnade allen Menschen gilt. Und Jona, er war so sehr enttäuscht darüber, dass der Baum, nachdem er so schnell gewachsen war über Nacht und auch wieder so schnell vertrocknet war, dass er sogar nicht mehr leben wollte. Das lesen wir in Versen 9 bis 11. Da sprach Gott zu Jona: Ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er: Ja, ich bin mit Recht zornig, bis zum Tod. Da sprach der Herr: Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Ja, Gott sagt zu Jona: In dieser Stadt leben allein 120.000 Kinder. Denn Kinder sind diejenigen, die bis zu einem gewissen Alter rechts und links nicht unterscheiden können. Und so wird geschätzt, dass in dieser Stadt ca. 600.000 Einwohner lebten. Und Gott sagt: Über diese Menge der Menschen sollte ich mich nicht erbarmen. Und mit diesen Versen endet tatsächlich das Buch des Propheten Jona. Und wir erfahren nicht, wie Jonas Antwort gewesen ist auf Gottes Reden. Und das ist auch in diesem Moment für uns persönlich nicht so wichtig. Denn diese Antwort muss jeder von uns Gott selber beantworten. Wie lautet deine Antwort auf Gottes Hilfe, auf Gottes Beistand, auf Gottes Eingreifen in deinem Leben? Nein, Gott ist es niemals gleichgültig, wenn er seine Geschöpfe strafen muss. Das erfahren wir aus diesem Buch. Gott ist ein liebender Gott. Er liebt es, wenn er sich erbarmen kann. Er liebt es, wenn er gnädig sein kann. Unser Gott ist so anders als die Herrscher dieser Welt, nicht wahr? Gott ist nicht so wie dieser König Assurbanipal, von dem wir am Anfang gehört haben. Oder zum Beispiel Kaiser Napoleon. Er war der bedeutendste Feldherr der Geschichte, wird von ihm berichtet. Und ein Ausschnitt aus seiner Biografie oder aus seiner historischen Berichterstattung, da liest man von dem Kaiser Napoleon, als der Kaiser am Abend nach der verlorenen Völkerschlacht bei Leipzig am 19. Oktober 1813 auf dem Schlachtfeld das Röcheln der Sterbenden hörte, rief er geringschätzig und höhnisch: wertlose Masse. Ja, und bis heute hat sich dieses Verhalten nicht viel verändert, scheinbar. Auch heute hat man oft den Eindruck, dass wir Menschen für die Regierenden und für die Machthaber dieser Welt nur wertlose Masse sind. Bei Gott gibt es keine wertlose Masse. Egal wer du bist, Gott liebt dich. Johannes 3, Vers 16 beweist es. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt alle Menschen, ob es Freund oder Feind ist. Im Buch des Propheten Jona hat Gott insgesamt 10 Wunder geschehen lassen, um Jona auf den richtigen Weg zu bringen. Er benutzt 10 Zeichen und Wunder, um Jona zur Umkehr zu bewegen. Was für eine Gnade, nicht wahr? 10 Wunder. Wie viele Wunder sind in deinem Leben bereits geschehen? Ja, wir haben einen Gott, der uns immer wieder Möglichkeiten zur Umkehr schenkt. Wenn Plan A nicht funktioniert, dann kommt Plan B. Wenn Plan B nicht funktioniert, dann kommt Plan C. Und da kann man nur sagen: preist den Herrn für sein langes Alphabet. Das ist unser Gott. Und als Jesus auf der Erde war, hatte er ständig viele Menschen um sich, aber viele davon wollten nur Wunder sehen. Und dann waren die auch schon zufrieden und waren vielleicht das nächste Mal gar nicht mehr dabei. Wisst ihr, welche Menschen ständig Wunder erleben wollen? Wisst ihr, welche Menschen das sind? Es sind Menschen, die glauben, ja, dass sie etwas besser sind als andere und dass sie bereits fertig für den Himmel sind. Und vielleicht, dass ihnen noch das Einzige, was ihnen fehlt, ist, nochmal so ein richtiges Wunder zu erleben. So ein richtiges, echtes Zeichen. Und solchen Menschen antwortete Jesus damals Folgendes. Matthäus 12, Verse 38 bis 41. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Und die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Jesus sagt, dass dieses Zeichen des Jona auf ihn, auf Jesus selbst, auf sein Sterben am Kreuz und auf seine Auferstehung am 3. Tag hinweist. Kennt ihr dieses Zeichen Ichthys, was ihr da vorne seht? Hat jemand den Fisch am Auto kleben? Ist jemand dabei? Nicht, ne? Aber habe ich schon mal im Verkehr gesehen, dass jemand diesen Ichthys am Auto kleben hatte. Und zwar ist das so, dass als die Christen unter den Römern in Verfolgung gerieten damals, war dieser Fisch ihr Erkennungszeichen. Und Ichthys ist auf Griechisch geschrieben und bedeutet Jesus Christus, Gottes Sohn, der Retter. Das ist dieses Zeichen. Und so wie wir wissen, in der Bibel kommen viele Wunder mit Fischen vor. Und deswegen haben sich die Christen damals diesen Fisch als Erkennungszeichen ausgedacht und eingeführt. Ja, mit Jona hält Gott uns einen Spiegel vor. Auch wir leben heute in einer Zeit, in der unser Land durch Wohlstand moralisch und geistlich zugrunde gerichtet ist. 40 Tage wurde Ninive zur Umkehr gegeben. Nur 40 Tage. Die Zahl 40 wird in der Bibel verwendet, um eine Generation zu beschreiben, um die Zeit für eine Generation zu bezeichnen. Oder auch zur Vorbereitung und zur Prüfung, so wie in diesem Fall mit Ninive. Und das bedeutet für uns, dass wir in dieser Generation, in der wir leben, ja uns prüfen, uns vorbereiten sollen und umkehren sollen. Denn dieses Leben ist uns dafür gegeben, um Jesus Christus, unseren Retter, kennenzulernen. Denn er ist unsere einzige Chance, dem Gericht, was am Ende kommt, zu entkommen. Und wir behandeln mit dem Hauskreis aktuell den 1. Korintherbrief. Und im 4. Kapitel, Vers 9, da schreibt Apostel Paulus Folgendes. Und ich komme danach auch schon zum Schluss. Da schreibt Paulus: Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Paulus beschreibt hier die Hinrichtung der damaligen Gläubigen als Märtyrer bei Gladiatorenkämpfen der damaligen Generation. Er sagt, wir sind ein Schauspiel geworden. Und die Hinrichtung der Gläubigen wurde damals als großes Finale zur Schau gestellt. Damals in der römischen Zeit. Das beschreibt hier Paulus und sagt, wir sind ein Schauspiel geworden für Menschen und für Engel. Und eine Frage noch. Für wen ist Jesus Christus alles gestorben? Ist er für Menschen und für Engel gestorben oder nur für Menschen? Und tatsächlich ist es so, dass Jesus nur für Menschen gestorben ist. Und die Engel schauen sich das an, oder auch die Dämonen schauen sich das an, dass Gottes Sohn für die Menschen gestorben war. Und stellen fest, es waren übrigens ein Drittel der Engel, die damals dem Satan gefolgt waren. Und die ganze Engel- und Dämonenwelt staunt, durch Jesus seine Menschwerdung, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung haben die Menschen einen Ausweg aus ihrer Verlorenheit bekommen. Engel wurde diese Möglichkeit nicht gegeben. Ihre Entscheidung damals, dem Satan zu folgen oder nicht, war endgültig. Die Entscheidung haben sie ein für alle Mal getroffen. Für sie gab es keine zweite Chance. Engel können nicht umkehren, aber wir Menschen. Und darüber staunen die Engel bis heute. Jeden Tag staunen die Engel im Himmel und sagen, wow, die Menschen, die können umkehren. Gott baut seine Gemeinde aus Menschen, die die Gnade in Anspruch nehmen, die diese zweite Chance in Anspruch nehmen. Und auch wir werden über diese Gnade staunen. Und zwar lesen wir darüber in im Epheserbrief in Kapitel 2, Verse 4 bis 7. Und das ist einer der letzten längsten Bibelverse in der Bibel. Da schreibt Paulus: Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Ja, in den kommenden Weltzeiten werden wir immer wieder neu staunen über diese einzigartige Chance, die nur wir Menschen erhalten haben, die der himmlische Vater nur für uns Menschen vorbereitet hat, und zwar für die, die ihn lieben. Und angesichts dieser Tatsache, die wir in seinem Wort finden, kann man nur jedem Menschen wünschen, ob Freund oder Feind, nutze die zweite Chance. Amen.